Willkommen zu Hacker News täglich hier bei Brie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Wir haben wieder ein paar spannende Diskussionen aus den Hacker News Foren für euch ausgegraben.
Diesmal unter anderem mit einer neuen Benchmark, die KI-Modelle auf Herz und Nieren prüfen soll, mit einem kritischen Blick auf zwei angeblich schwere Sicherheitslücken in SkewLite und mit dem Launch eines Tools für Cloud-Coding-Agenten.
Außerdem geht es um einen Rückblick auf 20 Jahre Pandoc, um den Wechsel eines bekannten Datenbankprofessors zu ClickHouse. Und wir feiern mit der Community 45 Jahre Kermit.
Der erste große Meilenstein kommt aus einem neuen Benchmark namens MiraCode von Epoch AI, entwickelt zusammen mit Meta. Die Idee dahinter: künstliche Intelligenzen sollen ganze Programme nachbauen, und zwar komplett von Grund auf, ohne auch nur einen Blick auf den ursprünglichen Quellcode werfen zu dürfen. Nur die Ein- und Ausgaben des Programms kennen Sie, und am Ende müssen Ihre Lösungen in den Tests exakt die gleichen Ergebnisse liefern wie das Original, inklusive versteckter Testfälle.
Und da steckt ernstes Kaliber dahinter. Insgesamt 25 Zielprogramme, von klassischen Unix-Werkzeugen über Serialisierung, Bioinformatik, Interpreter und Kryptographie bis hin zu Kompression. Eine der größten Aufgaben läuft 19 Tage komplett ohne menschliches Eingreifen und kostet $2.500 pro Durchlauf.
Das beeindruckendste Ergebnis ist Cloud Opus 4.7. Es hat GoTree nachgebaut, ein Bioinformatik-Toolkit mit rund 16.000 Zeilen Go-Code und über 40 Befehlen und das in 14 Stunden für $251. Zum Vergleich, ein Mensch ohne KI bräuchte dafür laut Epoch AI 2 bis 17 Wochen. Und die besten KI-Implementierungen haben 2000 von 2001 Tests bestanden. Gescheitert sind sie nur an einem einzigen Randfall bei einem Nischenbefehl zur Manipulation von Datumsannotationen. Also praktisch perfekt, aber eben nicht hundertprozentig.
Und es gibt einen wichtigen Vorbehalt, nämlich Datenkontamination. Die Modelle haben diese offenen Codebasen vermutlich schon in ihrem Pre-Training gesehen. Allerdings, mehrere Ziele bestehen einen speziellen Memorierungsscreen. Und die Autoren gehen davon aus, dass die Ergebnisse nicht von reinem Auswendiglernen dominiert werden. Ganz ausschließen kann man das aber nicht. Die Diskussion drumherum dreht sich vor allem um die Frage, was das für KI-generierten Code in der Praxis bedeutet, gerade auch für jemanden, der gerade wie einer der Kommentatoren selbst eine Sprache mit KI-Unterstützung baut.
Weiter geht's mit einem Beitrag unter dem Titel LLMs Reward Expertise, also Sprachmodelle belohnen Fachwissen. Mal etwas provokativ gefragt, belohnt die KI denjenigen, der sie gut einsetzt, oder macht sie Experten überflüssig? Ein viel zitierter Kommentar bringt es so auf den Punkt: Sprachmodelle belohnen Architekturwissen, das Wissen darum, wie man Dinge strukturiert und wie man eben nicht sagt, Claude, bau mir Microsoft Flight Simulator, ganz ohne Fehler.
Das greift einen entscheidenden Gedanken auf. Wer versteht, wie man ein Problem zerlegt und in sinnvolle Bausteine gliedert, bekommt deutlich bessere Ergebnisse aus der KI heraus, als wer einfach nur ein großes Anliegen hingesagt. Die prompteste Formulierung ist eben nicht der Weg zum funktionierenden System.
Und dann gibt es noch einen zweiten, eher unbequemen Punkt in der Diskussion. Da sagt jemand, leider verbreitet die Softwarebranche gerade Sätze wie »Schau gar nicht erst in den Code«. Nach der Logik soll man also blind vertrauen, was das Modell ausspuckt. Und genau das untergräbt eigentlich das, was die erste These so wichtig macht. Wenn niemand mehr reinschaut, verliert genau das Fachwissen an Wert, das die Modelle eigentlich erst produktiv macht.
Das ist der Kern der Debatte. Verstärkt die KI-Kompetenz, weil nur Experten sie richtig einsetzen können. Oder ebnet sie den Weg, auf dem Fachwissen zur Nebensache wird. In den Kommentaren zeichnet sich ab, dass die Antwort nicht entweder oder ist, sondern dass die Grenze danach verläuft, ob man die Struktur hinter dem Code versteht oder eben nur Anweisungen an einen Assistenten weitergibt.
Und dann ein Fall, der zeigt, warum genau das Reinschauen und Verstehen so wichtig ist. Yadefox Security Research hat sich unter dem Titel SQLite Critical CVEs or LLM Slop ein neu erstelltes GitHub Repository angeschaut, das eine ganze Serie von Schwachstellen Advisories für SQLite veröffentlicht hat, Teil von über 50 CVE-Meldungen. Und Yadefox ist überzeugt, mit einer Ausnahme sind die allem Anschein nach alle KI-generierter Müll. Trotzdem hat die NVD sie schnell als kritisch eingestuft und auch CISA hat dem zunächst zugestimmt.
Das klingt alarmierend. Was hat die Prüfung konkret ergeben?
Im Grunde ist nichts von dem, was behauptet wurde, real. Der zitierte Code existierte in den genannten Versionen gar nicht oder betraf völlig andere Logik. Die Proof-of-Concept-Payloads lösten keinen einzigen Absturz aus. Keiner der CVEs steht auf der offiziellen Advisory-Seite von SQLite. Und in einem Erkennungstest für KI-Text wirkten alle Advisories des Repos eindeutig maschinengeneriert.
Nimm ein konkretes Beispiel. CVE 2026-1 und 50302 mit einem gemeldeten Use After Free Bug und einem CVSS-Score von 9,8. Da hat Red Hat zunächst sogar 10 kritisch vergeben. Inzwischen ist der Wert auf 7,6, also hoch herabgestuft worden. JFrog zeigt, die genannte Funktion existierte in der gepinnten SQLite Version 3.41 überhaupt nicht. Sie wurde erst Mitte 2025 per Commit ergänzt. Und die angeblich unsichere Funktion gibt keinen Speicher frei, sondern recycelt nur Register-Indizes. Der POC lief ohne jeden Crash.
Ähnlich gelagert, ein anderer CVE verweist auf Fixes, die gar nicht existieren. Ein Diff zwischen zwei Versionen zeigt keinerlei Änderungen an der betroffenen Datei. Und der POC ist schlicht ungültiges SQL. Bei einem weiteren sind die zitierten Zeilen ein Kommentar und ein normaler Allokationsaufruf. Das Fazit ist ernüchternd. Wenn solche gemeldeten Schwachstellen automatisch als kritisch eingestuft werden, erzeugt das Alarm, wo keiner sein sollte. Und genau dafür braucht es Leute, die tatsächlich in den Code schauen und verstehen, was da behauptet wird. Zum Abschluss ein Klassiker der Psychologie im Kreuzverhör, der Dunning-Kruger-Effekt. Also die Idee, dass inkompetente Menschen ihre Fähigkeiten überschätzen, ist womöglich gar kein echtes psychologisches Phänomen, sondern ein statistisches Artefakt der Daten. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020 argumentiert genau das und in den Kommentaren wird erst einmal ordentlich geschnaubt, das ist doch ein Fall des Dunning-Kruger-Effekts. Und Moment, soll das ein Witz sein?
Der Vorwurf an den Artikel erscheint sich ziemlich verbiegen zu müssen, um die eigene These zu stützen. Der Text, so lese ich die Kommentare, liest sich eben nicht wie eine saubere Widerlegung, sondern wie ein Plädoyer, das die Daten so hinbiegt, dass am Ende genau das rauskommt, was der Autor behaupten will.
Genau darin liegt übrigens die schöne Ironie der ganzen Debatte. Sie selbst ist ein Paradebeispiel für kritisches Denken darüber, wie schwer es ist, statistische Artefakte von echten Effekten zu trennen. Was sich hier abspielt, ist nämlich die Kernfrage, die uns durch die ganze Sendung geführt hat. Wie viel Wissen und wie viel Skepsis braucht man, um Behauptungen, ob von KI, von Forschern oder von Advisories, wirklich bewerten zu können? Und die Antwort scheint auch hier wieder zu sein, reinschauen und selbst prüfen. Damit übergebe ich weiter an den nächsten Teil. Fangen wir bei einem Startup an, das seinen Namen von einer Rüstung geliehen hat. Benz und Ryan, zwei Gründer aus dem Almaland-10-Jahrgang Sommer 2026, haben ihr Produkt Hoplite gestartet. Damit kann man Coding Agents in der Cloud laufen lassen, also diese KI-Agenten, die selbstständig Code schreiben, und bekommt dazu eine Reihe von Werkzeugen, mit denen sich Features besonders leicht testen lassen. Erklär uns kurz, wie das im Alltag aussieht.
Der Punkt ist, beim Onboarding wird quasi dein kompletter lokaler Setup rübergeholt. Sessions, gespeicherte Erinnerungen, die MCP-Server, also die Schnittstellen, über die der Agent mit externen Tools redet, und deine Projekte werden startklar für die Cloud gemacht. Man muss sein gewohntes Umfeld also nicht neu aufbauen. Es wandert einfach mit.
Das klingt nach einem Neuanfang für das Team. Die beiden erzählen nämlich, dass sie hierher gekommen sind, nachdem sie sich von der Idee abgewandt haben, mit der sie sich ursprünglich bei Epsilon Combinator beworben hatten, nämlich KI fürs Investieren in Aktien.
Ja, also ein klassischer Pivot. Und der Kern, den sie jetzt verfolgen, ist ausdrücklich Qualitätssicherung. Den Agenten dabei zu unterstützen, Features so abzunehmen, dass Fehler auffallen, bevor sie in Produktion gehen. Das dürfte besonders für Teams interessant sein, die mehrere dieser Agents parallel im Einsatz haben.
Von dort zu einem Blogbeitrag, der eine ganz bewusste Gegenbewegung dazu ist. Ann Corsetti, ein erfahrener Entwickler, hat im April eigentlich angekündigt, keine Coding-Assistenten mehr zu nutzen und berichtet nun in seinem Blog, dass er sie in persönlichen Projekten doch weiterverwendet, nur mit einer Eigenheit.
Ja, seine Lösung ist radikal simpel. Der Assistent zeigt ihm jeden vorgeschlagenen Edit nur im Chat an und Setti tippt alle Änderungen per Hand ab. In seinen Agentendateien steht festgeschrieben, dass nie Projektdateien erstellt, bearbeitet, verschoben, umbenannt oder gelöscht werden dürfen, außer er bittet ausdrücklich darum. Auch Befehle, die Dateien verändern, Abhängigkeiten installieren oder den Zustand des Repos ändern, dürfen nur im Chat gezeigt werden, nicht ausgeführt.
Und warum tut sich ein erfahrener Entwickler das an? Er sagt, einmal generierte komplette Features lassen ihn unbefriedigt und orientierungslos zurück. Er hat dann keine mentale Landkarte seiner Codebasis mehr. Das Überspringen der langweiligen Teile genießt er aber durchaus. Aber er erklärt, mit den LLMs ist er schneller als ganz ohne, nur eben nicht 10-mal so schnell, sondern eher doppelt so schnell, dafür mit tieferem Verständnis und besserer Fähigkeit, Halluzinationen und schlechte Designentscheidungen zu erkennen.
Er übt das schon seit einigen Monaten und seine Sorge reicht deutlich über das eigene Projekt hinaus. Er befürchtet, dass die Softwareindustrie gerade große kognitive Schulden aufnimmt und dass irgendwann weite Teile der digitalen Infrastruktur schlicht nicht mehr verstanden werden. Die Hacker-News-Diskussion dazu ist entsprechend gespalten. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Daran schließt sich fast nahtlos ein anderer Beitrag an, der sich die Frage stellt, wie groß ist der KI-Produktivitätsgewinn eigentlich wirklich? Björn Rosch, Engineering Leader aus New York, rechnet das auf Basis konkreter Tagespläne durch. Seine Botschaft: KI hat die Produktivität der Teams schon verbessert, aber die Gewinne sind noch klein.
Sein Rechenbeispiel ist anschaulich. Selbst wenn KI das Codieren 3-mal schneller macht, spart ein Senior Developer einen Tagesschnitt von nur etwa 1 Stunde und 15 Minuten. Das sind gut 15%. Ein Junior spart 2 Stunden, also rund ein Viertel, einfach weil Junioren einen größeren Teil ihrer Zeit mit dem Schreiben von neuem Code verbringen.
Genau der Punkt, der die Ironie ausmacht. Senior Engineers verwenden den Großteil ihrer Zeit darauf herauszufinden, welchen Code sie überhaupt schreiben müssen. Und genau daran hat KI wenig geändert. Deshalb findet Roches es schon fast ironisch, wenn Führungskräfte sagen, man stelle nur noch Seniors ein, weil KI die Arbeit der Junioren erledigt. Tatsächlich sind es die Junioren, die am meisten profitieren. Sogar KI-geschriebene Tickets und Anforderungen sind manchmal langsamer zu lesen, weil sie übermäßig detailreich sind.
In der Diskussion wird es dann sehr persönlich. Ein Kommentator erzählt, seine frühere Codezeit sei oft zum Warten geworden. 3 Agents arbeiten parallel an 3 Features, er korrigiert und steuert, hat dann aber nichts zu tun, während sie kodieren und mehr als 3 gleichzeitig kann er mental nicht mehr verfolgen. Ein anderer hat nach 1,5 Jahren aktivem Einsatz ganz aufgehört, weil es ihm zu langweilig wurde. Er beschreibt das Babysitten der Agents und das wiederholte Erklären des Ziels als ziemlich zermürbend und fragt sich sogar, ob sich eine Abhängigkeit so anfühlt. Sein Fazit ist pessimistisch, was die Richtung der Branche angeht.
Zum Schluss ein Schritt, der die Diskussion auf eine ganz andere Ebene hebt. OpenAI hat Anfang August einen Beitrag über 10 Fortschritte in Mathematik und theoretischer Informatik veröffentlicht. Die Ergebnisse stammen von einer internen Version von Astra, dem laut OpenAI nächsten großen Modell. Menschen haben die Manuskripte mit demselben Modell vorbereitet. Und das Modell hat die Argumente jeweils als Lean-Zertifikat formalisiert, also maschinell überprüft.
OpenAI beziffert die Tokenkosten für das Finden der Lösungen auf rund $2,000 zu den Sol-API-Preisen. Und die Liste der Fortschritte ist beachtlich. Neue obere Schranken für die Dichte von Kugelpackungen bis zur Cohen-Elkies-Schwelle. Exponentiell verbesserte Schranken für binäre und sphärische Codes. Die Existenz nicht-sophischer Gruppen, die Widerlegung einer Richtigkeitsvermutung von Connes. Und auch neue Ergebnisse bei den berühmten Zahlentheorieproblemen von Erdős.
Auch eine Untergrenze für die Permanente und ein Satz über parallele Wiederholungen bei Quantenspielen sind dabei, plus neue Erkenntnisse bei Ramsey-Zahlen und Volumenproblemen. OpenAI verweist ausdrücklich auf unterschiedliche Ansichten in der Community, etwa von den Unterzeichnern der Leiden-Erklärung, übernimmt aber Verantwortung für die Korrektheit der Manuskripte und betont, dass die mathematischen Argumente selbst vom System erzeugt wurden.
Und dass das Tempo zunimmt, zeigt ein Detail aus dem Beitrag. Bereits im Mai hatte OpenAI bei der Evaluierung eines unveröffentlichten Modells einen KI-generierten Gegenbeweis zur berühmten Erdős-Unit-Distance-Vermutung geteilt. Jetzt also ganze 10 Ergebnisse in einem Schlag. Es bleibt spannend, welche Signale als nächstes kommen. Und noch ein Gespräch, das sich ums Thema falsche Anschuldigungen dreht. Der Chef von Flock, dem Unternehmen hinter den bekannten automatischen Kennzeichenlesekameras, hat sich direkt mit jemandem getroffen, der durch diese Kameras in eine falsche Festnahme geraten ist. Er sagt sinngemäß, er wolle 0 unrechtmäßige Stops und er sei nicht der erste GEWESEN.XBKTAGPHAAAA. X, die ganze Geschichte läuft bei The Drive als Podcast Und in der Hacker-News-Diskussion wird schnell klar, warum das so viele beschäftigt.
Flock ist ein Alpsor-Alkombinator-Startup aus 2017, das seine Kameras inzwischen in vielen US-Gemeinden flächendeckend aufgestellt hat. In der Kommentarspalte prallen dann zwei Welten aufeinander. Einer bringt es so auf den Punkt, es tue ihm weh im Kopf, über das Venn-Diagramm aus Datenschutzbefürwortern und Alpsor-Alkombinator-Fans auf Hacker-News nachzudenken. Das zeigt die Spannung. Einerseits wird das Unternehmen von der Tech-Szene gefeiert, andererseits geht es um Überwachung im öffentlichen Raum und um echte falsche Festnahmen mit realen Folgen für die Betroffenen.
Genau da liegt der Kern. Wenn ein System massenhaft Kennzeichen scannt, ist die Fehlerquote gering. Aber bei Millionen erfassten Fahrzeugen summiert sich selbst ein winziger Prozentsatz zu vielen Einzelfällen. Und jeder dieser Fälle ist dann eben ein Mensch, der zu Unrecht angehalten wird. Dass sich der CEO persönlich den Betroffenen stellt, ist zumindest ein bemerkenswerter Schritt, auch wenn die Kritik bleibt, dass diese Kameras überhaupt so viele Daten im öffentlichen Raum sammeln dürfen. Auf einen grünen Meilenstein, der genau zu verorten ist. In Deutschland haben Wind- und Solarenergie erstmals fossile Brennstoffe überholt. Das meldet der Branchenverband BNE und wird in Hacker News ausgiebig diskutiert, mit ordentlich Perspektive von beiden Seiten.
Als guter Meilenstein wird das anerkannt. Aber es kommt sofort die Relativierung. Das gilt für Strom in der entwickelten Welt. Zählt man die gesamte Energie, also auch Heizen und Verkehr und die ganze Welt dazu, ist der Fortschritt deutlich langsamer. Ein Kommentar verweist auf Zahlen von All World in Data, wonach Erneuerbare global immer noch als irrelevant gelten und Fossile die Hauptquelle bleiben.
Dagegen hält jemand die entscheidende Effizienzfrage hoch. Verbrennung ist nämlich verschwenderisch. Nur ungefähr 20-30% der Energie im Treibstoff werden zu nutzbarer Arbeit. Beim Strom ist die Kette viel effizienter, man braucht also schlicht weniger davon.
Gut ergänzt aus der Runde. Die besten modernen Gaskraftwerke kommen auf rund 60% Wirkungsgrad. Ein Gasmotor im Auto schafft ideal vielleicht 45%. Real je nach Fahrweise nur etwa 20-30. Ein anderer Kommentar verweist darauf, dass die üblichen Primärenergiediagramme genau das schon über die sogenannte Substitutionsmethode in Terawattstunden einrechnen.
Und dann wird der Bogen noch größer gezogen. Jemand extrapoliert das exponentielle Wachstum, Strom zu fast 100% erneuerbar schon in den frühen bis mittleren 2030ern, fast die gesamte Energie dann in den späten 2030ern bis frühen 2040ern, minus selbst ohne zusätzliche Gewinne durch direkte Stromnutzung. Dazu ein Größenvergleich. Die US-Emissionsmenge zum Heizen mit fossilen Brennstoffen ist das Vierfache von ganz Deutschland, Chinas Kohle allein über das Achtfache. Also, lokal ein echter Wendepunkt, global gesehen noch eine kleine Minderheit. Weiter zu einem Werkzeug, das viele Wissenschaftler, Blogger und Studierende tagtäglich benutzen, ohne viel darüber nachzudenken. John McFarlane hat auf seinen 20-jährigen Rückblick geschrieben, Pandoc wird 20. Die erste Version lud er am 3. August 2006 hoch, rund 3000 Zeilen Haskell, ohne jede Abhängigkeit außer der Standardbibliothek.
Was Pandoc macht? Es verwandelt Dokumente zwischen über 50 Formaten hin und her. Markdown, Restructured Text, HTML, LaTeX und viele mehr. Laut Autor ist es inzwischen das populärste in Haskell geschriebene Programm überhaupt, in Werkzeugen wie Quarto und Jupyter Notebook integriert und auf Millionen Rechnern installiert.
Und die Entstehung ist schön typisch. McFarlane hat das Ding ursprünglich geschrieben, um überhaupt Haskell zu lernen, angeregt durch einen Blogpost eines Philosophen. Statt auf einfache Textersetzungen zu setzen, baute er Parser-Kombinatoren und einen echten Syntaxbaum. N-Eingabeformate und M-Ausgabeformate ergeben so durch Kombination N mal M mögliche Konvertierungen. Ein türkischer Entwickler half ab Oktober 2006 am Debian-Paket. Version 1.0 kam im September 2008.
Die Kommentare dazu sind überwiegend Erfahrungsberichte und die gehen ans Herz. Einer sagt, seine Entscheidung, seine ganze Doktorarbeit auf Pandoc aufzusetzen, habe sich ausgezahlt. Er verdanke dem Werkzeug im Grunde seine Karriere als Wissenschaftler. Andere erzählen, wie sie täglich Inhalte zwischen Mails und Programmierung hin und her schieben oder einen Lebenslauf in Markdown schreiben und per LaTeX als PDF bekommen. Einer fasst es zusammen. Ein Befehl, HTML wird zu PDF, miss, es funktioniert einfach schmerzlos. Genau diese Alltagsreibungslosigkeit macht wohl die 20 Jahre aus.
Zum Abschluss ein Personalwechsel mit Signalwirkung. Andy Pavlo, seit 2013 Professor an der Carnegie Mellon University und in der Datenbankwelt eine bekannte Stimme, wechselt zu ClickHouse. Er leitet dort die neue Forschungsgruppe ClickHouse Labs und er erzählt auch, wie er selbst auf die Open-Source-Datenbank aufmerksam wurde.
Sein erster Eindruck war nämlich eher ernüchternd. Er hielt ClickHouse nach dem Open-Source-Release im Juni 2016 zunächst für vaporware. Denn es war in C++ geschrieben und setzte auf vektorisierte Verarbeitung per SIMD, während die meisten prominenten Open-Source-Analyse-Datenbanken damals auf der Java Virtual Machine liefen. Umso bemerkenswerter, dass er das Unternehmen jetzt selbst mitgestaltet.
Sein Anspruch an das neue Labor, kein abgeschotteter Elfenbeinturm, sondern enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Kunden und Partnern. Als Vorbilder nennt er die Forschungsabteilungen von IBM und Microsoft. Als erste Priorität nennt er einen Berg von Ideen und Optimierungen, die jetzt validiert und in Produktion gebracht werden sollen. Auch das Postgres-Team von ClickHouse will er unterstützen.
In der Kommentarspalte dreht sich viel um seine berühmten Vorlesungen, zum Beispiel den Kurs CMU 15-405. Ein Berufstätiger erzählt, er habe den Kurs Anfang 2026 auditiert und ihm hätten die abgeschlossenen Übungen bei seiner Bewerbung bei Azure Hyperscale geholfen, auch wenn das Interview unter anderem an fehlender C++-Erfahrung scheiterte. Und um den Begriff Forschungslabor wird gestritten. Der eine hält das für normale Ingenieursarbeit, ein anderer verteidigt Forschungsabteilungen als Lizenz für Ideen, die erst in Jahren Adoption finden, warnt aber vor Innovationsverlust im Rest der Firma. Am Ende bleibt die gute Nachricht für alle Fans der Vorlesungen. Die Serie läuft weiter, die neue Seminarreihe startet schon nächsten Monat.
Der Hacker-News-Thread zu Cloudflares neuem Blogbeitrag über kleinere, schnellere Modelle liefert kaum Diskussion über den Inhalt selbst. Stattdessen geht es fast nur darum, wie der Beitrag geschrieben ist. Ein Nutzer meldet, sein Slop-Detektor sei bei dem Satz angesprungen, man müsse präzise sein, woher der Vorteil komme, weil es nicht um rohe Geschwindigkeit gehe. Er sagt, er liebe KI, hasse es aber, so etwas zu lesen.
Genau das klingt nach dem durchgehenden Muster, das viele Kommentatoren anprangern. Ein anderer Nutzer wünscht sich eine Flag für KI-Prosa, weil solche Kommentare auf die Hälfte der Posts hier passen würden. Und eine Erwähnung eines kürzlich von LinkedIn angekündigten Buttons zum Flaggen solcher Inhalte kommt auf Minus mit der Unsicherheit, wie gut das auf Hacker News funktionieren würde.
Und die Vorschläge gehen weiter. Eine Browser-Erweiterung, die solche Inhalte auf X, Reddit und Substack erkennt und kennzeichnet, mit weiteren Plattformen in Planung. Und jemand will, dass es einfach als uncool gilt, solche Texte zu posten. Andere ärgern sich, dass Kommentare strenger beurteilt werden als die Einreichungen selbst, wo es doch eigentlich um Gespräche zwischen Menschen gehen soll.
Ein Nutzer hat sich sogar ein eigenes Skript gebaut, das Kommentare danach durchsucht, ob schon jemand KI erwähnt, und den Artikel dann einfach ausgraut. Aber es gibt auch eine Verteidigungslinie. Einer argumentiert, Cloudflare-Blogs seien gar nicht für Menschen geschrieben, sondern als Rohmaterial für KI-Agenten, bewusst wortreicher expandiert, im Gegensatz zu einem knappen Artikel aus The Atlantic. Das findet ein anderer enttäuschend, weil Cloudflare früher einige der besten technischen Beiträge überhaupt geschrieben hat.
Beim nächsten Thema geht es um Minimax H3, ein neues Videomodell, das am Erscheinungstag direkt mit offenen Gewichten nativ in Comfy UI unterstützt wird, also an Tag 0 voll einsatzbereit. Es ist ein Multimodell-Modell der nächsten Generation. Es bekommt Text, Bilder, Video oder Audio und erzeugt daraus Video mit echtem Stereoton in bis zu 2K Auflösung und bis zu 15 Sekunden pro Clip.
Das ist das erste Videomodell von Minimax überhaupt mit offenen Gewichten und folgt auf die Vorgänger Hailuo 01 und Hailuo 02 geboten werden, unter anderem Text zu Video, Bild zu Video, das Übertragen von Subjekt, Bewegung oder Stimme durch einen Clip und native Stereotonerzeugung. Technisch beeindruckend, der Speicherbedarf wurde um 66% gesenkt, von über 120 GB auf rund 42 GB in der kleinsten Variante. Zusammen mit dynamischem Speicher-Offloading soll so ein 2K-Videomodell lokal auf einer GPU wie der RTX 3060 laufen.
In der Diskussion reagieren die Leute euphorisch. Ein Nutzer sagt, er habe nach den geposteten Beispielen sofort seine Ordner für andere Modellfamilien gelöscht, die seien für ihn jetzt komplett wertlos. Andere verweisen allerdings auf eine laufende Lizenzdebatte, besonders mit Blick auf USA, UK und EU. Ein Nutzer macht Animationen nur zum Spaß und für den internen Gebrauch und überlegt, Minimax direkt zu kontaktieren. Aus der Lizenzdokumentation wird zitiert, dass Regionen wie die EU, Großbritannien, Südkorea und die USA derzeit KI-bezogene Regulierungen entwickeln, die spezifische Auswirkungen auf generative Videomodelle haben könnten. Zum Schluss noch ein Jubiläum, 45 Jahre Kermit und die erste neue C-Kermit-Veröffentlichung seit 15 Jahren. Witzig ist allerdings, dass der in Hacker News verlinkte Artikel eigentlich einen ganz anderen Titel trägt, nämlich die Prüfung, ob man ein Bot ist und entsprechend einen Anime-Style-Botschutz zeigt. In den Kommentaren fragen sich Leute, was dieser Gatekeeper überhaupt ist, und andere identifizieren ihn als Anubis, der auf vielen Websites von Open-Source-Entwicklern auftaucht. Einer nennt das ziemlich unprofessionell.
Und dann wird es nostalgisch. Ein langjähriger Nutzer berichtet, Kermit früher über eine Einwahlverbindung genutzt zu haben, um sich bei einem Sun-Server anzumelden. Ihr habt richtig gehört, der Server rief zurück, um Ferngesprächskosten zu sparen. Und C-Kermit erledigte diesen Rückruf automatisch. Andere bezeichnen sich als alte Hasen und setzen Kermit bis heute regelmäßig für die Embedded-Entwicklung ein, vor allem um über serielle Konsolenabläufe zu automatisieren.
Technisch gesehen war Kermit damals relativ schwergewichtig und viele wechselten lieber auf Z-Modem. Der größte verbleibende Vorteil gegenüber Z-Modem war die eingebaute Skriptsprache, mit der man Abläufe direkt steuern konnte. Moderne Implementierungen unterstützen inzwischen deutlich größere Datenblöcke, einen Streaming-Modus und mehrere gleichzeitige Fenster und das unabhängig vom Betriebssystem. Also ein Stück Computergeschichte, das lebendig bleibt, auch wenn die jüngere Generation es in den Kommentaren eher als neugierige Frage aufnimmt, wie sehr sie es eigentlich übernimmt. Damit wären wir auch schon am Ende angelangt. Von KAIS die Belohnung durch Fachwissen bekommen, über neue Sicherheitslücken ins Ecolite bis hin zu Cloud-Coding-Agenten. Es war wieder ordentlich was los.
Genau, von Epoch als Miracode Benchmark bis zu 45 Jahren Kermit. Wir danken euch fürs Zuhören und melden uns bald wieder mit frischen Hacker-News-Highlights.
Bis dahin, bleibt neugierig und auf Wiedersehen!